live in Belém jetzt zugeschaltet. Was sind denn die wichtigsten Punkte, auf die man sich jetzt geeinigt hat?
Es gibt ein globales Anpassungsziel, das Fortschritt bei der Wappnung gegen die Folgen des Klimawandels messbar machen soll. Dafür gibt es Kriterien, allerdings sind die deutlich schwächer ausgefallen als das, was im Vorfeld innerhalb von 2 Jahren von Fachleuten erarbeitet worden ist. Also da haben die Staaten etwas abgeschwächt. In Sachen Finanzierung gibt es mehr Geld für die Entwicklungsländer aus der internationalen Klimafinanzierung für Klimaanpassung. Die Zahlungen sollen verdreifacht werden bis 2035, ohne dass aber klar ist, was das konkret für die heißt, Entwicklungsstaaten wollten eigentlich 120 Milliarden pro Jahr bis 2030. Es gibt keinen Einstieg in den Ausstieg aus fossilen Energien, also aus Öl und Gas. Hier haben sich Ölstaaten wie Saudi-Arabien, Russland und Nigeria durchgesetzt. Und insgesamt soll mehr Umsetzung erfolgen. Dafür wurde ein recht vager Mechanismus beschlossen, bei dem bislang aber ziemlich unklar bleibt, wie er denn praktisch Dinge beschleunigen soll.
Auch nach der Einigung, also nachdem der Hammer gefallen war gestern im Plenum, gab es noch offenen Widerspruch und Diskussionen. Inwiefern?
Ja, das war ganz spannend. Da sind Staaten insbesondere aus Lateinamerika aufgestanden und haben gesagt, Moment, liebe Konferenzleitung, du hast das hier jetzt alles durchgehämmert, aber du hast gar nicht gefragt, ob wir noch Einsprüche hätten. Kolumbien war dabei, Panama war dabei und die haben sich auf einen Verhandlungsstrang bezogen, der sich eben konkret mit der Emissionsminderung auseinandersetzt. Und da haben sie hier deutlich gemacht, dass sie sich unbedingt im nächsten Jahr dann nochmal mit dem fossilen Ausstieg beschäftigen wollen, wenn das schon in diesem Jahr nicht gelungen ist. Es gab dann tatsächlich so viel Widerspruch, dass die Plenarsitzung kurz unterbrochen wurde und sich die Konferenzleitung mit den Staaten beraten hat. Normalerweise gilt, wenn der Hammer gefallen ist, dann ist eine Entscheidung auch verbindlich. Und so wurde es dann auch gehalten. Es gab aber noch mal eine intensive Diskussion. Russland ist in dieser auch aufgestanden und hat den lateinamerikanischen Staaten vorgeworfen, sie würden sich für Kinder benehmen und das Prozedere gefährden. Ausgerechnet Russland, was zuvor in den Verhandlungen an vielen Stellen blockiert hat. Also hier hat man ganz klar gesehen, dass es immer mehr Staaten gibt, die sich diese Blockadehaltung der fossilen Staaten nicht mehr gefallen lassen wollen und die auch die Foren, die es gibt, nutzen, um das sehr aktiv zur Kenntnis zu bringen.
Also das steht nach dieser Konferenz im Mittelpunkt der Kritik, dass dieser Fahrplan zum Ausstieg aus den Fossilen fehlt. Wie fallen denn weitere Reaktionen auf diese Konferenz, auf diese Einigung aus?
Ja, tatsächlich fokussieren Umweltverbände insbesondere auf diese Frage, dass es der Klimakonferenz eben wieder nicht gelungen ist, dort einen Schritt weiterzukommen. Eigentlich hat man sich ja vor 2 Jahren in Dubai schon darauf verständigt, dass man aussteigen will aus den fossilen Energien. Aber seitdem blockieren eben fossile Staaten die weitere Diskussion darüber, wie das konkret gelingen kann. Weil ein Ziel ist ja schön und gut, aber man braucht ja auch eine Idee, wie man da hinkommen will. Und da kommt die Weltgemeinschaft eben nicht weiter. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung kritisiert etwa auch genau das, dass die Konferenz an dieser Stelle ihren Aufgaben nicht gerecht worden sei. Denn alle wissenschaftlichen Daten zeigen ja dorthin, dass die Erderwärmung deutlich höher ausfallen wird, als die Weltgemeinschaft sich das vorgestellt hatte. In Paris hat man vor 10 Jahren beschlossen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen zu wollen. Diese 1,5 Grad werden wir voraussichtlich im kommenden Jahrzehnt schon knacken. Zum Ende des Jahrhunderts stehen im Moment bis zu 2,8 Grad auf dem Tacho. Und da kommen wir in einen Temperaturbereich, wo es für die Menschheit schlicht schwierig wird, sich auch konkret noch anzupassen an die Veränderungen, die das mit sich bringt. Und deshalb war im Vorfeld die Mahnung aus der Wissenschaft gewesen, da muss mehr passieren. Wir haben jetzt definitiv zu wenig gesehen.
Wenn man sich das alles anschaut und zurückblickt auf diese 10 Tage Verhandlungen oder 11 Tage, wie fällt da Ihr Fazit aus? Ist es richtig zu sagen, auch in der Klimapolitik ist die Welt mehr gespalten vielleicht als je zuvor? Also je zuvor, ja, ist ein bisschen viel gesagt, aber als zuvor?
Ja. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also, dass mit den USA der zweitgrößte Emittent nicht mit am Tisch saß, ist ja nun mal ein Problem für diese Verhandlungen. Die USA haben sich verabschiedet aus dem Prozess. Sie haben es gesagt, Donald Trump ist jetzt ein Klimaleugner als Präsident in den USA und macht eher eine Politik, die darauf setzt, mehr Fossile zu verbrennen, also die Erderwärmung voranzubringen. Und wir sehen eben, dass das auch andere Staaten motiviert, weiter an diesem Geschäftsmodell festzuhalten. Saudi-Arabien steht da ganz vorne mit dabei, blockiert seit Jahrzehnten Präsidenten vieles auf Weltklimakonferenzen, aber lange eher im Hintergrund. Und seit letztem Jahr und in diesem Jahr noch mal viel deutlicher tut Saudi-Arabien das wirklich auch auf offener Bühne und sagt den anderen Staaten ins Gesicht, nee, wir wollen da nicht vorankommen. Während andere Staaten, Kolumbien, Panama, aber definitiv wollen, dass hier was passiert, auch die Europäische Union. Aber da ist man im Moment gemeinsam in diesen Formaten nicht handlungsfähig.
Danke. Live aus Berlin für dieses Fazit zur Weltklimakonferenz an Ann-Kathrin Büsker. Wir kommen jetzt in